Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Hallo zusammen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur neuesten Ausgabe vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Und der Michael Schröder, das bin ich, unterhält sich heute mit dem Philipp Schneider. Hallo Philipp.
Hallo, liebe Grüße vom verregneten Bodensee.
Das ist der Philipp vom verregneten Bodensee. Und wir wollen reden über das Restprogramm, über die letzten Spiele. Und wir nehmen auf am Samstag vor dem Spiel gegen Leverkusen. Bevor wir über die letzten Spiele sprechen und was uns vielleicht erwartet am Ende der Saison und in der neuen Spielzeit, Philipp, warst du genauso entsetzt oder vielleicht entsetze ich dich jetzt mit dem Fakt, wie Julian Schuster in der Pressekonferenz, als ihm gesagt wurde, dass Leverkusen seit 32 Auswärtsspielen nicht verloren hat?
Hey, das habe ich noch nie gehört.
Ja, er auch nicht. Krass, oder?
Ja, dadurch, dass ich mich nicht so, also man könnte es ja erahnen, weil Leverkusen ja letztes Jahr allgemein nicht so verloren hat und dieses Jahr, glaube ich, auch nicht, noch nicht so viel verloren hat. Aber es stimmt ja gar nicht, die haben nur in Bielefeld verloren.
Das ist absolut korrekt, aber das ist natürlich kein Ligaspiel, insofern.
Ja.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer, ja, hast du recht.
Ja gut, also ich bin ja alter Stochastiker und die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt, mit jedem Spiel, dass man nicht verliert auswärts, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man das nächste dann verliert. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt beim Fußball, weil ja jedes, also weißt du, was ich meine? Aber ich würde behaupten, das sind so Statistiken, so nette Spielereien, wo ich mir immer im Nachhinein denke, ja, weiß ich nicht.
Ja, aber also mathematisch gesehen bin ich da total bei dir. Wer mich kennt, wird jetzt lachen. Aber es ist ja tatsächlich so, da gibt es ja mehr Faktoren als schwarz, weiß, rot, grün, ja, nein. Ich finde es tatsächlich eine unfassbar beeindruckende Saison. Ich habe auch tatsächlich, wollte ich noch nachschauen, gegen wen sie das letzte Mal verloren haben. Ich habe es jetzt auf die schnelle Tour gar nicht gefunden. Letztlich ist aber egal, weil es gilt für das Spiel genauso wie für die beiden anderen. In Kiel wird es auch nicht einfach. Zu Hause gegen Frankfurt ist da ein Vorteil, dass es zu Hause ist, aus meiner Sicht. Ist auch alles andere als ein Selbstläufer. Es gilt darum, ja, was wir selber auf den Platz bringen. Meine steile These ist ja, dass wir tatsächlich, egal wo wir landen am Ende der Spielzeit, auf keinen Fall eine positive Tordifferenz haben werden. Also so sehe ich das gerade.
Ja, ich hoffe, dass sie null ist.
Das wäre sehr lustig.
Dass der SC kein Gegentor mehr kriegt und die am Ende bei 0 ist, die Tordifferenz. Das wäre natürlich ein Traum.
Also zweimal 0-0 und 3-0 gegen Leverkusen.
Nee, Quatsch. Dreimal 1-0.
Oder so.
Am liebsten dreimal in der 95.
Da hatten wir ja auch schon mal eine Phase, wo das tatsächlich so war. Wir können ja kurz einsteigen in die letzten Spiele. Die waren ja hervorragend vom Ergebnis her, also von den Punkten her, und aber auch wieder alle knapp. Das heißt, diese Tordifferenz, egal wie oft wir jetzt noch gewinnen, die wird skurril bleiben am Ende der Saison. Egal wie es ausgeht, punktemäßig. Ist es vielleicht dann so die self-fulfilling prophecy, dass Julian Schuster gesagt hat, ich bin ja eher ein 5-4 Trainer als ein 1-0 Trainer, wobei die Tordifferenz natürlich dann die gleiche wäre, nur die Anzahl der Tore wäre natürlich sehr anders, aber ist es vielleicht so, dass alles knapper ist, die Ergebnisse knapper sind, enger sind und deswegen das gar nicht mehr so außergewöhnlich ist, dass man eben jetzt keine super, super deutliche Tordifferenz hat, außer man steht wirklich ganz oben oder ganz unten und wir sind so ein bisschen die Freakshow dieses Jahr, die halt so, ja, sich die meisten Gegentore ja auch gegen 2-3 Gegner gefangen hat, muss man ja auch sagen. Es ist ja wirklich skurril.
Ich finde es ganz schwierig zu sagen. Ich finde, dass der SC es mit traumwandlerischer Sicherheit schafft, Spiele, die man völlig überlegen gestaltet, nicht zuzuziehen. Da waren Heimspiele dabei, ich glaube 3-0 gegen Wolfsburg geführt, 3-0 gegen Kiel geführt. Am Ende ging alles 3-2 aus. Aber das sind dann so Dinge, ja, da wärst du jetzt schon in der positiven Tordifferenz, wenn du das zu null gewonnen hättest. Und dann waren da halt auch viele Spiele dabei, wo du wirklich richtig aufs Dach gekriegt hast. Also Leverkusen, Hinspiel, Stuttgart, Rückspiel, also lauter so Dinger, wo du wirklich dann völlig untergegangen bist, wo man sich dann auch fragt, ja, muss das denn sein? Auf der anderen Seite muss ich sagen, Schuster hat innerhalb dieser Saison, finde ich, mehrere Veränderungen an der Mannschaft vorgenommen. Man ist ja nach dieser Woche, wo man gegen Stuttgart kassiert hat und dann gegen Frankfurt auch wieder kassiert hat, irgendwie die Rolle rückwärts gegangen und hat sich angefangen, sich auf die Defensive zu besinnen und eben halt nicht unfassbar viele Gegentore zu kriegen und halt in der Hoffnung, man schießt fünf und dann kann man ja auch vier kriegen, sondern halt diese Serie von zu Null Spielen und dann auch viele 1:0 Siege am Stück eingeleitet. Weiter ging es dann ja mit dem 0:0 gegen Augsburg und dann war es ja dann irgendwann erst vorbei. Ich glaube, in Mainz war das. Ja, in Mainz war es vorbei. Also man hat da schon enormen Wert auf die Defensive gelegt und jetzt ist es, finde ich, seit ungefähr 3 Wochen gefühlt genau wieder andersrum. Also du siehst einen ganz anderen SC auf einmal wieder auf dem Platz, wie noch vor 4, 5 Wochen, wo die Leistungen auch im Großen und Ganzen okay waren, aber halt dann doch man das ein Heimspiel gegen Union wahnsinnig unnötig verloren hat. In Mainz hätte man meiner Meinung nach nicht gewinnen dürfen. Also nur wenn man die Leistung anguckt. Es war so lustig hinterher im Auto auf dem Heimweg. Die Diskussion, ja, vor dem Spiel wäre man doch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, warum sind wir es jetzt nicht mehr und so. Ich sage eindeutig, sagen, wenn man den Spielverlauf anguckt, dann bist du nicht zufrieden. Du bist ja auch am Ende nicht zufrieden, wenn du bei Bayern 2:0 führst und dann in der Nachspielzeit 2 Gegentore bekommst, bist du hinterher auch nicht zufrieden, dass du immerhin noch unentschieden gespielt hast. Also so geht es zumindest mir. Und auch klar, wenn man vorher denkt, man verliert eher und dann verliert man nicht. Natürlich ist es dann besser, aber ja, es ist ganz schwierig. Ich bin wahnsinnig überzeugt von dem Weg, den der SC gerade einschlägt, weil man seit 3 Wochen, seit dem Gladbach-Spiel, wirklich merkt, es ist eine unfassbare Energie auf dem Platz. Der SC will diese Spiele gewinnen. Sie wollen sie wirklich gewinnen. Und man tut wirklich alles dafür und reißt sich wirklich jegliche Körperteile dafür auf. Und am Ende bin ich sehr gespannt, wo es endet, weil wenn man das so weiterführt gegen Leverkusen, Kiel und dann noch gegen Frankfurt zu Hause, für die es dann vielleicht schon um nichts mehr geht, dann bin ich sehr gespannt, was da passiert, welcher Platz am Ende da rausspringt. Weil, ich meine, wir werden es ja wahrscheinlich morgen sehen. Bei Leverkusen wird es ja, gehe ich davon aus, auch um nichts mehr gehen, weil selbst wenn die Bayern heute verlieren, das ja nicht realistisch ist, dass die dann noch alles andere weiter verlieren. Deswegen da kann man sich schon mal einen Eindruck verschaffen, inwieweit das vielleicht für einen von Vorteil ist, wenn man selber eine wahnsinnige Energie und Schärfe hat und der Gegner vielleicht nicht mehr so. Ich meine, klar, wie Leverkusen, wenn die ins Zocken kommen, dann werden die den SC morgen filetieren. Das ist klar. Aber wenn die nicht ins Zocken kommen, dann geärgert werden, genervt werden und der SC hier alles reingibt und dann ein, zwei Standards ins Tor fliegen, dann sagt niemals nie, der SCF steckt voller Magie.
Hervorragend. Ja, es ist ja auch so, wir haben ja gelernt im Verlauf der Spielzeit, es muss ja auch nicht sein, dass man da irgendwie groß vorne wegmarschiert und mit 5 Toren Unterschied gewinnt, weil auch die letzten beiden Spiele waren ja 6 Punkte und knapp. Also Hoffenheim bin ich komplett bei dir. Das war, was das Ergebnis angeht, ein komplett anderes Spiel, als jetzt ich auf dem Platz gesehen habe. Also das war ein deutlicherer Sieg gefühlt, als es 3:2 war. Da waren es einfach zwei sehr verrückte Tore in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, wo man sich durch so einen, also aus meiner Sicht, korrigier mich, so einen totalen Bauerntrick bei einem Freistoß hat irritieren lassen und schon mit dem Kopf in der Kabine war. Das erst der Torwart geht hin, dann geht er wieder weg, da geht er nochmal hin, dann geht er wieder weg und schon ist der Ball im Tor und der war gar nicht, hatte nicht mal berührt, der Kollege Baumann. Und dann so konfus kurz zu sein, dass man sich direkt den Ausgleich fängt, war es dann am Ende vom Ergebnis ein 3-2, aber gefühlt war es eigentlich, finde ich, höher zu bewertender Sieg. Und auch in Wolfsburg, also was ich gesehen habe, überragender Gästeblock, auch hier, was die Sicht angeht, aber was ich gesehen habe, und ich habe das Spiel teilweise auch nochmal nachgeschaut, das war eine Mannschaft, die auswärts gespielt hat und trotzdem nach vorne gespielt hat und auch schon vor dem Platzverweis, der natürlich geholfen hat, auch gegen einen unserer absoluten Lieblingsspieler bei Wolfsburg. Das war das, was du sagst. Da war Zug drin nach vorne und das war nicht der SC, der teilweise so im Mittelteil der Saison erstmal nicht verlieren gespielt hat. Was aber natürlich ja aus der Perspektive heute total richtig war. Also erstmal nicht verlieren und dann knapp 1-0 gewinnen, fünfmal hintereinander, ist natürlich eine super Idee und eine super Taktik, wenn es aufgeht. Im Ende ist es ganz lustig, dass die gesamte Saison tatsächlich so ausgehen kann, wie jedes dieser Spiele, was wir jetzt gerade angesprochen haben, nämlich sauknapp. Und es kommt eben darauf an, was die anderen machen. Und es wird nicht überragend deutlich auf Platz 2 enden, die Spielzeit. Es könnte eben knapp auf Platz 4, 5, 6, 7 enden, vielleicht sogar 8, wer weiß. Aber es ist dann eben so oder so knapp. Und das ist tatsächlich auch was wert. Also ich habe es gestern Abend gedacht, da ist dann dieser Abstiegsgipfel, Wolfsburg spielt in Heidenheim und ich habe das so ein bisschen Vorberichte gelesen und gesehen und gedacht, sogar ganz ehrlich, Gott sei Dank sind wir da nicht involviert, weil das ist tatsächlich nerviger. Es ist schön, wenn es am Ende des Jahres noch um was geht, aber es ist natürlich besser, wenn es nach oben um was geht. Und wenn es so ist, wie du sagst, und das ist auch absolut mein Eindruck, dass die Mannschaft das tatsächlich will diesmal, und es gab ja auch O-Töne, die gesagt haben, naja, die letzten zweimal ist es eben ein bisschen blöd ausgegangen am Ende. Es wäre mehr drin gewesen, auch um diesen Platz, um Kampf um Platz 4 eben. Es ist eben nicht geklappt hat, knapp. Dessen sind wir uns bewusst und da wollen wir jetzt, wie man ja immer sagt, alles reinhauen oder alles raushauen. Man ist sich da immer nicht so ganz einig. So wie beim Support, ob jemand vor oder hinter einem steht. Gemeint ist das Gleiche, aber die Formulierung ist irgendwie nicht so eindeutig. Deswegen bin ich eigentlich frohen Mutes. Und was natürlich der Spieltagsplaner in weiser Voraussicht schon gewusst hat, dass es so eng wird, ist, dass wir natürlich ein super Einzelspiel haben am Sonntag gegen Leverkusen zu Hause und danach noch Frankfurt gegen Mainz spielt. Und je nachdem, wie diese beiden Spiele ausgehen, wäre ja schon mal Platz 6 vielleicht sicher. Das wäre ja auch schon was.
Ja, nee, das wäre nicht nur was, das wäre, also ich sage es immer wieder, international ist ein Traum. Und Conference League, ja, ich würde es lieben. Also das wären super, super Auswärtsfahrten, für die spare ich schon meinen Urlaub auf und mal scheffel ordentlich Überstunden rein, damit ich auch wieder alles machen kann, weil ich da einfach richtig Bock drauf habe und auch gerne Conference League, gerne Europa League und Champions League, das wäre natürlich wow. Also, aber daran wage ich noch nicht zu glauben. Ich hoffe einfach nur, dass man mindestens auf Platz 6 landet und am Ende Bielefeld den Pokal gewinnt. Das sind meine Wünsche für das Saisonende.
Klingt absolut machbar, ehrlich gesagt. Und ich weiß, wir können ja mal ganz allgemein losgelöst von uns, haha, darüber sprechen, was diese Wettbewerbe bedeuten würden, und ob wir dafür gemacht sind. Das ist nämlich tatsächlich auch was, was ich gelesen habe, was ich auch gehört habe von Leuten, die mit mir über Fußball sprechen. So, ja, ist das gerade mit dem Beispiel Union Berlin in der jüngeren Vergangenheit. Wäre die Champions League tatsächlich was, was ihr gerne hättet, oder siehst du eher eine Gefahr darin? Also ich finde, es hat ein Risiko. Das Risiko ist aber überschaubar, wenn man sich so verhält, wie unser Verein sich verhält. Also runtergebrochen, ich glaube nicht, dass wenn wir irgendwie Vierter werden am Saisonende, dass wir dann irgendwelche verrückten Transfergeschichten machen und italienische Altinternationale, die stramm auf die 40 zugehen, verpflichten. Und dadurch das Mannschaftsgefüge total durcheinander gerät. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir nicht in diese ja, Gladbach-Werder-Falle laufen und ja, oder noch extremer Schalke und einfach denken, das ist dann Gott gegeben, das ist jetzt für immer so und wir müssen jetzt erstmal das Gehaltsgefüge verzehnfachen, damit wir die und die Spieler noch kommen, damit wir nächstes Jahr dann vielleicht Dritter werden und so weiter. wird nicht passieren. Also ich glaube, dass wir da sehr realistisch sind und das wäre dann tatsächlich was, wo wir gut aufgestellt wären. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, ich bin bei dir, ich hätte total Bock auf jeden dieser drei Wettbewerbe, aber ich finde, wenn man die Chance hat, ist es natürlich sportlich am schwierigsten in der Champions League, aber da kann man halt auch echt viel Kohle mitnehmen. Dann wäre das Stadion komplett abbezahlt und du könntest planen. Du könntest vielleicht auch der Frauenmannschaft vielleicht den ein oder anderen Euro mal geben, dass dann nicht nach jeder Saison gefühlt 10 Spielerinnen gehen und das alles noch ein bisschen mehr professionalisieren, weil da sehe ich auch eine Gefahr. Da sind sehr viele Clubs gerade, die viel Geld da reinballern in ihre Frauenmannschaften, dass wir da auf kurz oder lang so ein bisschen untergehen. Du könntest die Infrastruktur noch verbessern, vielleicht ein, zwei Bäume pflanzen ums Stadion, das wäre doch schön. Mal ganz kleine Wünsche, klein angefangen und einfach alles in Ruhe weiterentwickeln. Und das sehe ich bei uns. Also ich sehe nicht die Gefahr, dass man sagt, geil, Lotto gewinnen, wir ballern jetzt alles Geld gleich wieder raus. Ich sehe eher, dass das eine Bestätigung wäre für das, was die letzten Jahre passiert ist. Und mit Jahre meine ich da tatsächlich Jahrzehnte. Also das ist eine stetige, konstante Entwicklung mit ganz vielen Punkten, wo auch Glück dabei war, dass wir zum genau richtigen Zeitpunkt das Stadion noch fertig gebaut haben, bevor die Bauzinsen und Kosten ja in den Himmel schießen. Dass das Timing super war, was das angeht, weil es in diese Corona-Zeit fiel und wir quasi dieses, ja, wann ist der Umzug, haben wir Verluste bei Zuschauern und so weiter, dass wir das alles gar nicht hatten, weil einfach alle Verluste hatten. Immer viel Zufall dabei, auch im Fußball. Aber es wäre eine Bestätigung einfach. Und ich glaube, so würde das auch gesehen werden. Und ja, zur Conference League vielleicht noch ein Wort. Da sind natürlich ganz verrückte Reisen möglich. Also weil das eben durch die UEFA so ein ganz komischer Wettbewerb ist. Was mich natürlich ein bisschen stört, ist, das hatten wir die letzten zwei Male, als wir teilgenommen haben, tatsächlich ja so, dass man noch die Möglichkeit hatte, quasi abzusteigen. Das gibt es leider nicht mehr. Jetzt hat man dieses Ligensystem dadurch garantiert, ich glaube, 2 Spiele mehr in dieser Phase. Aber man ist dann halt auch, wenn man raus ist, ist man raus. Kann man jetzt auch sagen, gut, ist natürlich sportlich nachvollziehbar, aber man hat ja immer noch so die kleine Chance, wenn man es in der Europa League irgendwie ein bisschen verkackt, in Anführungszeichen, dann landet man ja vielleicht noch eine Liga drunter oder auch Champions League landet man noch in der Europa League. Das gibt es jetzt so nicht mehr, was natürlich den einzelnen Wettbewerb auf eine Art aufwertet, finde ich, weil du nicht, wenn du belohnt wirst, dadurch, dass du die Vorrunde gut spielst, dass du dann irgendwie gegen irgendjemanden, der aus der Liga über dir abgestiegen wird, gleich rausfliegst. Der Aspekt ist natürlich dann auch weg, muss man auch sagen. Aber ja, wenn man das alles sieht, diese ganzen garantierten Einnahmen jetzt durch mehr Spiele in dieser komischen Gruppenphase danach, diese potenziellen diversen weiteren Phasen, ja, dann wäre die Conference League, glaube ich, nur von den Reisen her geil. Das wäre schon ziemlicher Stress. Und ganz ehrlich, wenn man sich den Stress schon machen muss, in Anführungszeichen, beziehungsweise das muss kursiv geschrieben, dann doch lieber gleich so, dass noch was hängen bleibt. Und vielleicht ist das ja auch so ein Pull-Faktor für zukünftige Transfers einfach in der sehr nahen Zukunft, weil wir beide wissen auch, es gibt eine Position, da hätten wir einfach gerne einen Neuzugang im Sommer. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Stürmer, der dann eher nach Freiburg käme, wenn er sagt, ja, Conference League ist schon geil, aber die beiden anderen, hätte ich mehr Bock drauf.
Drei Kugeln, eine Nacht in Südlondon und ein Mann, der nicht sterben wollte. Cass Pennant, einst Kopf der berüchtigsten Hooligan-Gang Englands, misshandelt als Kind, gefürchtet als Erwachsener. Und doch kein Verbrecher, sondern ein Mensch, der einfach nur dazugehören wollte. Cass Pennant, Attentat auf eine Hooligan-Legende. Die Geschichte eines Lebens zwischen Gewalt, Identität und der Suche nach einem anderen Weg. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ich sehe auch keinerlei Gefahr, dass der SC völlig durchdreht. Und wenn ich jetzt gelesen habe, was angeblich Kevin Volland bei Union Berlin verdient haben soll, das ist ja der Wahnsinn. Und er kam ja, glaube ich, zur Champions League-Saison hin. Also es ist natürlich immer ein schmaler Grat. Ich finde, man kann Freiburg und Union Berlin einfach nicht vergleichen, weil der Union Berlin nicht den Weg genommen hat, den der SC genommen hat, der über 20 Jahre hinweg sich das erarbeitet hat. Und Union Berlin hat halt einen wahnsinnigen Run gehabt durch, also hat sich auch nicht über die Maßen schnell entwickelt, hat ja auch öfter mal zweite Liga längere Zeit am Stück gespielt und alles gut. Die sind jetzt auch nicht durchmarschiert mit Kohle von extern mit mehreren hundert Millionen, so wie Red Bull, sondern haben sich das auch auf eine Art entwickelt, aber halt nicht in dem Sinne komplett nachhaltig, dass man dem gerecht sein konnte. Und das sieht man ja, sah man letztes Jahr dann, als es fast in den Abstieg ging. Dieses Jahr ist es stabiler, aber auch mit Trainerwechseln verbunden. Es ist schon nochmal was anderes zwischen Freiburg und Union Berlin. Und ich sehe das bei Freiburg eher wie bei so einem schwäbischen Häuslebauer, der das Geld dann gerne mitnimmt und dann vielleicht sich auch mal ein gutes Abendessen gönnt, aber das restliche Geld dann doch lieber unter das Kopfkissen legt. Und so sehe ich das beim SC. Und es ist ein Zwiespalt. Ich sage einmal Champions League und nur die Antrittsgelder wären ja der Wahnsinn. Und wenn du dann mal einen Punkt holst oder auch mal ein Spiel gewinnst, da gibt es ja auch Mannschaften, gegen die der SC durchaus Chancen hätte, dann kriegst du ja noch mal so viel Geld. Es ist der Wahnsinn. Und klar, Conference League, da könnte ich mir auch vorstellen, dass du da dann einen richtig weiten Run machen kannst und auf einmal da im Viertelfinale irgendwie auftauchst. Alles drin. Und das wäre ja auch was. Aber ich sag, einmal im Leben irgendwie in die Champions League kommen, einmal diese Hymne hören, einmal sich von Lamine Jamal frisch machen lassen, das hätte schon irgendwie was. Und ich bin überzeugt, dass es Spieler gibt, die wegen einer Champions-League-Saison eher zum SC wechseln als wegen einer Conference-League-Saison. Ohne dabei dann die unfassbaren Mehrgehälter zu fordern. Aber es ist ja dann auch eine Schwierigkeit, weil die Berater dann ja auch wissen, ah, die spielen Champions-League, die haben jetzt so und so viel Geld eingenommen. Wir wollen jetzt aber auch so und so viel für unseren Spieler rausschlagen, der vielleicht auch gekommen wäre in der Conference-League, aber man hätte halt ein anderes Gehalt bezahlt. Hat alles Vor- und Nachteile. Im Moment bin ich einfach nur in der Hoffnung, international zu spielen. Und alles, was mehr ist als Conference League, ist Zugabe. Wirklich Zugabe. Und ich bin mir aber sicher, dass sich die Spieler für diese Zugabe völlig, völlig zerreißen. Und da habe ich Bock drauf, das zu sehen. Und dann in drei Wochen, oder in zwei Wochen, das ist glaube ich sogar eher ein Ergebnis zu haben. Und dann mich hoffentlich einfach nur zu freuen, Europapokal zu spielen und den ganzen Sommer jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, zu erzählen, wo es für mich dann im Herbst hingeht mit meinen Kumpels. Und da habe ich einfach unfassbar Bock drauf. Und da habe ich einfach Bock drauf, diese Mannschaft sich weiterentwickeln zu sehen, die jungen Spieler sich weiterentwickeln zu sehen, welche neuen Spieler kommen. Ich meine, da gibt es ja einen jungen Menschen aus der zweiten französischen Liga, der wohl Bilder aus Freiburger Hotels postet, wo man schon davon ausgehen kann, das scheint sehr, sehr weit zu sein, der ein sehr spannendes Profil mitbringt. Das hat natürlich jedes Mal, wenn ein junger Spieler aus der französischen Liga beim SC im Gespräch ist, denkt man natürlich sofort an Papi Stemba Sissé. Ja, und ich habe da im Moment einfach nur Bock drauf. Und es ist so lustig, was für einen Unterschied das macht, wie diese Mannschaft spielt. Als diese Mannschaft immer 1-0 gewonnen hat, ist das natürlich auch cool gewesen. Also man freut sich ja über jeden Sieg. Aber man hatte eine andere Stimmung als jetzt, wo es so ein bisschen erfrischender ist.
Absolut. Das ist sogar runterzubrechen auf die einzelnen Tore für mich. Also das Tor zum Sieg in Gladbach, total ausgeflippt. Das Tor von Rosenfelder in Wolfsburg, total ausgeflippt. Was ich auch lustig finde, dass man hinterher gelesen hat, so ja, ich glaube beim Kicker war es oder Spiegel Online im Ticker, so ja, ist irgendwie vom Schienbein ins Tor geflogen und liest es, denkst du, hey, da hat er aber Glück gehabt. Aber wenn du siehst, einfach ein überragendes Tor. Also technisch sehr anspruchsvoll und einfach nichts mit Schienbein. Das war schon echt gut gemacht. Und das ist irgendwie geiler, wenn ein Tor fällt, für das du wirklich alles, wo du siehst, da wurde jetzt alles für getan, als wenn irgendwie du eine Reihe von Spielen hast, wo du denkst, ja cool, eine Ecke, vielleicht geht was nach einer Ecke. Oder ich würde mir ja auch vielleicht diese Saison noch einen verwandelten Elfmeter wünschen. Das wäre ein bisschen versöhnlich, was das Thema angeht am Ende der Spielzeit, aber bin ich absolut bei dir. Also man ist gefühlmäßig irgendwie mehr dabei gerade wieder, weil es irgendwie auch ja, schöner wieder aussieht. Man kann es ganz, ganz platt einfach so sagen. Das Einzige, was mich stört würde an diesem ganzen Szenario, was du sagst, ich bin komplett bei dir mit jungen Spielern, die sich entwickeln und die Chancen und dass es vielleicht ein Pull-Faktor ist für andere Spielertypen. Mir fehlt jetzt schon, weil ich einfach weiß, dass er gehen wird. Das ist einfach ein Fakt. Ich glaube nicht, dass er bleibt, auch wenn sie irgendwie Vierter werden. Ich finde, Doan hat sich unfassbar entwickelt, gerade nochmal in dieser Saison und ist aus meiner Sicht mittlerweile einer der komplettesten Spieler, die wir je hatten in Freiburg. Defensiv unfassbar bissig, der macht jeden Weg. Also, dass er nicht in jedem Spiel der laufstärkste Spieler ist, wundert mich eigentlich. Das heißt ja, dass andere noch mehr rumlaufen. Aber bei ihm ist wirklich Wahnsinn. Vorne auch super stabil geworden, hat für mich, ich sag's immer wieder gerne, hat echte so Yashvili-Vibes, nur dass er eben auch ja, in jedem zweiten Spiel trifft mittlerweile gefühlt. Das wären einfach, ich glaube, es stand jetzt 17 Scorerpunkte, die nächstes Jahr nicht mehr da sind. Und das ist was, das man wirklich auffangen muss bei allen Talenten, die noch bei uns rumlaufen. Das wird spannend. Man hat natürlich jetzt mit Beste im Kader und auch mit dem, ich will es jetzt den Namen noch nicht nennen, sonst verfluchen wir es, dem Neuzugang, dem potenziellen aus Frankreich und vielleicht ja auch, hoffentlich kommt ja Kollege Weishaupt auch zurück aus Hamburg, weil das Wetter im Schwarzwald schöner ist. Man hat Optionen für die Außenbahn, klar, aber das wird nicht 1:1 sofort Sonnenspieler ersetzen. Und da ist tatsächlich für mich die einzige Hoffnung, dass er wenigstens nicht in der Bundesliga wechselt. Das würde ich, also wäre schwer, das zu ertragen. Weil zum einen dann nicht so viel Schmerzensgeld dabei rumkommt und zum anderen würde ich auch behaupten, dass er in der Bundesliga bei vielen anderen Clubs gar nicht so gut funktionieren würde, weil es diese Rolle so gar nicht in der Form gibt, von diesem kompletten vorne bis hinten Spieler. Man sagt ja immer so, der Schienenspieler ist ja aus meiner Sicht aber eigentlich eher nicht, weil er wirklich die komplette Seite abdeckt und auch nach innen zieht und wirklich defensiv unheimlich sich verbessert hat. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich meine, der ist auch nicht der Größte, hat schon 2 Kopfballtore. Das ist wirklich unfassbar, was wir diese Saison einfach allein von ihm sehen. Und das ist der einzige kleine Tropfen, wo ich sage, ja, das wird einfach hart in der Sommerpause, wenn, ja, wie du sagst, in der Sommerpause, die ist gar nicht mehr so lange hin, in 2 Wochen. Wenn es dann heißt, ja, hier ist ein Blumenstrauß, vielen Dank dafür. Es ist tatsächlich ein bisschen traurig. Und ja, dann gibt es ja noch das ein oder andere Gerücht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja, auf jeden Fall anspruchsvoll wird im Sommer. Egal, wie es jetzt tabellarisch ausgeht. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sind wir als Club mittlerweile so stabil, dass man sich da nicht Sorgen macht, dass wir nächstes Jahr irgendwie Letzter oder Vorletzter werden. Wir hatten vor dieser Saison auch alle so ein bisschen gedacht, und zwar wirklich alle, oha, neuer Trainer, die Mannschaft wird immer älter, was gibt das? Und jetzt schauen wir uns an. Also es ist Mai und wir reden über Platz 4, 5 oder 6. Es kann aber auch Platz 7 werden. Da gehen wir aber jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht passiert. Das ist natürlich ein ganz anderes Szenario, als wir vor der Spielzeit gedacht haben. Insofern auch wieder eine Menge Zufall dabei, aber so eine Grundstabilität sehe ich durchaus, dass das ja, aufgefangen werden kann.
Ja, absolut. Rizzo Doğan, Wahnsinn. Allein wieder das Tor von Mansambi in Mönchengladbach vorlegt, diese kurze Bewegung. Es ist, finde ich, ein Rizzo Doğan hat ein Skillset, das eigentlich kein anderer Spieler beim SC hat im Moment. Eine gewisse Schnelligkeit, ohne jetzt unfassbar schnell zu sein. Eine unfassbar gutes Dribbling, wahnsinnig enge Ballführung, der hat Ideen nach vorne. Klar, für das Top-Top-Level fehlt ihm wahrscheinlich ein bisschen noch Torgefahr. Aber ja, ich sehe das ein bisschen wie du. Ich kann mir eigentlich in der Tabelle nur eine Mannschaft vorstellen, die so in der oberen Bundesliga-Region spielt und wo Doan wirklich auch funktionieren würde, wäre halt in Frankfurt. Bei allen anderen sehe ich Doan dann tatsächlich nicht als Stammspieler. Aber wir werden sehen und ich bin ehrlich gesagt, hoffe ich auch, dass der lieber nach England geht, weil du da nochmal 3-4 Millionen mehr rausziehen kannst und man dann sich auch für ihn freut und ihn vielleicht dann gegen Kevin Schade kicken sehen kann und der aber nichts gegen dich macht. Das denke ich mir aber bei jedem Spieler. Ich würde mich freue mich immer mehr, wenn die ins Ausland gehen, damit die einem nicht wehtun. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Aber das ist wirklich was ich versuche, ein bisschen zur Seite zu schieben und einfach zu sagen, ey, bis dahin tut bitte alles für diesen Verein. Und das wird Doan. Also was der sich zerreißt für Freiburg, ist der Wahnsinn. Aber ich gehe auch davon aus, dass er nicht zu halten sein wird, selbst wenn es Platz 4 wird.
Ja, die Transfers in der Winterpause und jetzt schon die, ja, ich nenne es mal immer noch Gerüchte, die weisen sehr stark leider darauf hin. Die nächste Position, um die es ja immer geht, in jeder Woche, wo wir schreiben, jedes Mal, wenn wir uns treffen, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, ist natürlich weiter vorne. Und da ja, gibt es nach wie vor keine Gerüchte. Kann jetzt gut oder schlecht sein, weil Gerücht hieße auch, ein Name ist auf dem Markt und dann können die Preise sich noch wieder ändern. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, inwiefern der SC wirklich an einem Stürmer dran ist, weil das ja auch das ganze Gefüge ändern könnte. Lustigerweise nach unserer letzten Aufnahme war es so, als ich den Gedanken schon mal hatte, dass man eben diese Nuance sich ändert, wenn man wirklich so einen klassischen Neuner auf dem Platz hat, der eben nicht jeden Weg mit nach hinten zurück macht. Da ändert sich das gesamte Gefüge auf dem Platz. Und witzigerweise kurz danach in der PK wurde das auch angesprochen. Unabhängig von uns natürlich, aber es ist lustig, dann das zu hören. Klar kann man das machen, aber dann ändert sich alles. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, wenn das bewusst ist, logischerweise ist es bewusst, ist natürlich dann die Frage, ob man dann alles dran setzt, sowas zu ändern. Weil man hat auch bei Stürmern ja dann oft das Problem, wenn die dann mal eine Weile nicht treffen, wenn sie dann mal eine Weile nicht spielen, weil es eben vielleicht andere taktische, Maßgaben gibt gegen andere Gegner, wo man eben sagt, okay, da können wir es uns jetzt nicht leisten, einen salopp gesagt vorne reinzustellen, der wartet und spielen dann lieber so, wie wir jetzt aktuell spielen, mit dem Stürmer, der eben jeden Weg mit nach hinten macht, dann ist der unzufrieden, dann gibt es vielleicht Knatsch, dann geht er vielleicht im Unguten, sage ich mal, wenn es ganz schlimm läuft. Das muss man eben alles sehen. Also vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die Stürmer, die wir haben, im Sommer nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Und das ist dann, glaube ich, was, wo wir beide jetzt mal ganz konkret dann nicht dastehen und sagen, yay, oder sehe ich das falsch bei dir?
Ja, Stürmerthema. Also ich glaube, es gibt ganz wenig Dinge, über die ich bei der Arbeit, außerhalb von meiner Arbeit und meinem Privatleben so oft spreche mit Nicht-Fußballfans, also durchgehend Nicht-Fußballfans, wie über das Stürmerproblem beim SC Freiburg. Das ist wirklich, was heißt Stürmerproblem? Letzten Endes ist es vielleicht eher ein Torchancenverwertungsproblem. Also es ist ja egal, wer die Tore macht, wenn man sagen würde, die Scoring, das Outcome des Scorings ist gut, dann ist ja alles gut, aber das ist es ja nicht. Also, und das sieht ja jeder. Es ist wirklich lustig, ich saß letzte Woche in Wolfsburg im Hotel und beim Frühstück und habe ChatGPT gefragt, wie eigentlich die Bundesliga-Saison ausgeht. Und dann sagte mir ChatGPT, der SC Freiburg hat ein bemerkenswertes Stürmerproblem. Also selbst ChatGPT hat es verstanden.
Und das schaut ja wirklich jedes Spiel.
Ja, das weiß alles. Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sommer nicht auf dem Tisch liegt. dieses Problem, weil der SC ja seit Jahren irgendwie auch sagt, sie würden gerne was machen, aber sie finden nichts, wo sie sagen, Preis-Leistung ist im Einklang. Oder wenn sie da einen finden und dann kurz vor Abschluss sind, kommt auf einmal der AC Florenz oder so und macht es einem kaputt. Also, ich glaube es nicht. Ich kann es mir auch langsam auch nicht mehr vorstellen, dass da im Sommer nichts mehr passiert, weil auch Gregoritsch irgendwann auch mal ein gewisses Alter erreicht. Also ist jetzt nicht 38. Auch ein Lukas Höhler, ich glaube, der wird seine Karriere in Freiburg beenden und das ist ja auch, der reißt sich ja auch wirklich, wirklich den Arsch für Freiburg auf, muss man wirklich sagen, und da bin ich ihm auch dankbar. Es ist nur wirklich hier und da nicht zu glauben, was für Chancen Freiburg teilweise nicht macht. Und manchmal frage ich mich, wie denn andere Fußballmannschaften ihr defensives Spiel bestreiten, wenn die einen Stürmer haben, der einfach wirklich nur Stürmer ist. Ob das dann alles wirklich so auseinanderbricht. Wäre schon mal interessant zu wissen. Aber und Junior Adamu, also am Anfang der Saison war ich sehr, sehr positiv gestimmt und optimistisch. Inzwischen weiß ich es nicht mehr. Also er bekommt jetzt Spielzeit, die er letztes Jahr nicht bekommen hat. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt aber auch sieht, warum er letztes Jahr nicht gespielt hat. So hart sich das anhört. Und ich bin sehr gespannt und ich glaube, der SC würde gerne was machen, aber die gucken halt wirklich auf das Große und Ganze. Und es ist ja genau das Ding, wo man sich denkt, nie was, nichts Unvernünftiges machen und clever haushalten und alles. Und ich gehe damit, aber manchmal denkt man sich schon, hätte der SC ein-, zweimal den Mut bewiesen oder wäre ins Risiko gegangen, hätte man vielleicht auch schon vor 2 Jahren in der Champions League gespielt, wenn man sich da vielleicht schon mal gesagt hätte, okay, wir geben jetzt mal 5-6 Millionen mehr aus für den Stürmer, als wir es eigentlich sollten, unserer Meinung nach. Und der hätte vielleicht 1-2 Tore gemacht, die gefehlt hätten. Aber es ist unser Verein, so wie wir ihn mögen. Und ich gehe da mit. Und wenn im Sommer kein neuer Stürmer kommt, dann ist es halt so, dann hoffe ich halt, dass die Spieler drumherum das irgendwie auffangen. Und dann ist es auch okay. Also, aber es ist wirklich, also die Chancenverwertung des SC Freiburg ist wirklich, wirklich nicht gut. Das, so ehrlich muss man sein.
Und es ist ja auch so, also aus meiner Sicht jetzt, man müsste nicht das komplette Spiel umstellen, wenn man das so sieht, weil da gehe ich total mit. Die Chancen sind ja da. Das sind nicht unfassbar viele, aber es gibt tatsächlich, wenn du an die Spielzeit, die Spiele, die schon waren, zurückdenkst, 3-4 Chancen allein vorm Tor, bei denen du denkst, so, okay, den hätte einfach, ja, hätte jemand anders gemacht. Also ist so. Dann muss man vielleicht gar nicht das komplette System umstellen, weil wir sprechen ja nicht von einem Stürmer, der jetzt 20 Tore macht in der Saison, das ist utopisch, aber wenn es 10 sind, wäre ja schon cool. In der Saison wäre es ja schon cool, wenn es 6 wären, tatsächlich.
Ja, dann wäre man schon wirklich bester Stürmer einfach. Lange war ja Kübler drittbester Torjäger der Mannschaft und ist es vielleicht sogar noch und hatte mehr Tore geschossen als Höhler, Gregoritsch und Adamu in der Liga zusammen. Und das ist schon eine Statistik. Und der war ja dann irgendwann, also Kübler war ja irgendwann nicht mal mehr Stammspieler. Und das war trotzdem eine Weile lang so. Also das ist ja wirklich eine Statistik, da wenn ich jetzt noch Haare hätte, dann würde ich sie mir raufen. Also, also das ist ja wirklich, ich meine es nicht böse, aber wirklich schwierig. Aber es ist, wenn du damit in die Champions League kommst oder in die Europa League oder Conference League, dann musst du halt sagen, ja, dann haben sie recht gehabt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass wenn man im Winter jetzt für 15 Millionen, 20 Millionen einen Stürmer geholt hätte, dass dann alles besser gewesen wäre und man auf jeden Fall noch mehr Spiele gewonnen hätte und halt gegen Union Berlin nicht verloren hätte. sondern halt, ja, es wäre interessant mal, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, es wäre mal interessant, so in einer Parallelwelt zu sehen, wenn der SC im Winter einen Stürmer gekauft hätte für 20 Millionen, auf welchem Platz man denn dann liegen würde. Aber das ist ja leider nicht möglich, deswegen. Ich will auch nicht zu viel meckern, weil das sind ja immer noch Menschen und die machen das alle nicht mit Absicht. Also natürlich, jeder Fußballer will gewinnen und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß auch, dass es manchmal Situationen gibt, wo du eine klare Torchance hast und du die vergibst, warum auch immer. Oder die falsche Entscheidung triffst und querlegst, anstatt zu schießen. Und das macht keiner mit Absicht, schon gar nicht im Profifußball, in der Kreisliga auch nicht. Aber trotzdem denkst du dir dann hier und da, ach, hätten wir doch nur mal einen Spieler, der vielleicht einmal mehr die richtige Entscheidung trifft.
Das ist halt aus meiner Sicht eins von diesen kleinen Zahnrädern, an denen man drehen kann. Also, weil das ist das, was definitiv auch jetzt nicht nur diese Spielzeit, das zieht sich ja schon über ein paar Jahre, das ist der Faktor, der so ein bisschen fehlt zu einem komplett runden, ja, Fußballspiel einfach, dass man sich darauf verlässt, wenn, also es wurde lange Jahre ist übertrieben, aber es wurde eine Weile lang einfach kaschiert dadurch, dass man super gefährlich nach Eckbällen war. Es wurde dadurch kaschiert, dass man einfach jeden Elfmeter getroffen hat. Das waren jetzt beide Sachen, die nicht 100% passiert sind in dieser Saison. Und schon ist es so ein bisschen, fällt es eben mehr auf, obwohl sich es eigentlich gar nicht groß geändert hat. Und es sind halt wirklich Kleinigkeiten. Also wenn du sagst Union Berlin, es ist halt wirklich so, die letzten Jahre, wenn wir einmal in diesem blöden Stadion in Berlin gewonnen hätten, wären wir einfach, da hätten wir das Problem nicht. Da wären wir gerade jetzt schon Vierter. Alle, also sind wir eh, hätten wir drei Punkte mehr. Wären dann am 32. Spieltag einfach bei 54 Punkten, was für eine absurde Welt wäre das? Weil dann wäre es nämlich schon fix, weil Leipzig hat nämlich 49. Also es sind Kleinigkeiten und die Kleinigkeiten sind verschieden. Also ist es der Flügelspieler, der eine überragende Saison spielt? Ist es die eine Mannschaft, bei der man einfach nie gewinnt und keiner weiß warum? Auch in der zweiten Liga immer schon schwer gewesen. Ich glaube auch im Pokal mal dort verloren, zumindest zu Hause auf jeden Fall auch schon. Also es ist alles, ist nicht so der angenehmste Gegner. Davon gibt es einige in der Liga tatsächlich. Grüße nach Mainz.
Vor allem, ganz kurz, ja, wenn man jetzt noch mal kurz zurückblickt auf dieses Jahr, das Spiel dort, das hätte man ja gewinnen müssen.
Also absolut, ja. Also
wirklich
das,
müssen. Ja. Und ja, es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich, wirklich verrückt.
Und jetzt verrückt, jetzt überleg mal, in die Zeit, genau wo dieses Spiel war, das war ein wirklich, wirklich fieses 0-0. Das war eigentlich die Zeit der Saison, wo wir dann schon gesagt haben, da habe ich aus Scherz gesagt, ja cool, jetzt, das war's dann jetzt. Wir werden dann ganz entspannt Zwölfter und alle sind happy. Und trotzdem sitzen wir jetzt da und spekulieren. Wie cool ist das eigentlich?
Ja, ich habe gestern zu einem Kumpel auch gesagt, wie nervös ich wäre, wenn ich jetzt Fan von Heidenheim oder Bochum wäre an gestern Abend. Und wie am Boden zerstört ich wäre, wenn ich Bochum-Fan wäre jetzt und da 0-0 spiele und dann quasi jetzt vor dem Abstieg stehe.
Ja, und ausgerechnet halt auch noch Freitagabend, fand ich dann so, kann keiner wissen vorher, klar. Aber die Spielansetzung kam ja später als der Spielplan und das ist natürlich schon hart, wenn du jetzt einfach Freitagabend, weißt du,
steigst Freitagabend ab, ist geiles Wochenende. Ja. Also, ja, also deswegen, es ist ein anderer Stress, es ist auch Stress, positiverer Stress, aber für mich ist es auch Stress. Aber es ist auch anders. Ich habe das letztens schon mal zu jemand gesagt, diese Zeit, in der der SC gegen den Abstieg gekämpft hat, das fühlte sich schon nochmal anders an, also viel essentieller. Es, ja, Existenzangst letzten Endes war das und das fühlte sich schon auch nochmal intensiver an. So ist es jetzt so ein bisschen wie wenn man schon im Casino ist und schon 100 Euro gewonnen hätte und jetzt fragt man sich, gewinnt man nochmal 100 Euro oder nicht? So fühlt sich's irgendwie zumindest bei mir gerade an. Aber ich habe einfach Bock jetzt auf die Spiele. Mich ärgert es wahnsinnig, dass man morgen gegen Leverkusen spielt. Ich hätte lieber einen anderen Gegner gehabt, der auch ein bisschen mehr in mir auslöst. Also Leverkusen ist einfach langweilig. Ist ein bisschen schade. Aber ja, es ist, wie es ist.
Vielleicht sind die auch gehemmt von unserem großen Stadion, weil sie haben nämlich ein kleineres. Das ist ein Faktor tatsächlich, der lobend erwähnt wurde vom Trainer in der Pressekonferenz, von mir jetzt auch nochmal unterstrichen. Das kann ein Faktor sein. Wir haben noch zwei Heimspiele. Gegen Hoffenheim war es sehr schön, sehr laut, was nicht nur daran lag, dass es aus dem Gästeblock sehr leise war. Das wird, glaube ich, jetzt gegen Leverkusen auch nicht super laut werden, möchte ich keinem zu nahe treten. Aber auch dann gegen Frankfurt am letzten Spieltag, diese Energie, die geht in zwei Seiten. Es geht vom Platz auf die Tribüne und es geht aber auch andersrum. Und das ist den Jungs bewusst, das hat man gehört in den Aussagen. Und das ist eine Bestätigung für das, was auch in Wolfsburg los war. Es war konstant schöne, gute, richtig gute Stimmung, fand ich. Bis auf den einen oder anderen Kollegen, der dann sein Handy entdeckt hat und dann eben doch nur körperlich anwesend war. Ich weiß nicht, bei uns in der Gegend, in der Ecke stand jemand, da schüttel ich einfach nur den Kopf, setzt sich dann irgendwie stundenlang ins Auto und bist dann nur am Handy, finde ich ein bisschen albern. Aber naja, muss jeder selber wissen letzten Endes, was er macht. Und er hatte ja Gründe, habe ich hinterher gehört von deiner Schwester. Er musste ja ständig seine Frau texten, weil die nicht wusste, was er macht gerade. Was ich sehr absurd finde, weil die Gesamtkonstellation ist so skurril, dass ich denke, oh, ich will endlich mal ein Bundesligaspiel sehen und dann fahre ich nach Wolfsburg. Das ist an sich schon sehr komisch. Da bin ich wenigstens im Gästeblock, das ist dann schon wieder cool. Und dann bin ich aber so abgelenkt, dass sie alle um mich rum nervt. Das fand ich lustig. Und das wird natürlich zu Hause nicht passieren bei Heimspielen. Bei uns bin ich relativ sicher. Ich war gegen Hoffenheim auf der Haupttribüne, also auf Ost. Nicht auf der Haupttribüne und auch da war es schön laut und es war nicht so, dass alle konstant 90 Minuten gesessen haben. Und das ist ein Pfund, was wir haben tatsächlich. Und du merkst schon, ich suche gerade die Vorteile am Restprogramm, weil ich finde, das sind schon auch drei echt unangenehme Gegner. Es könnte so sein, wie du sagst, ja, weil wir Glück haben, geht es bei keinem mehr um was. Wenn wir Pech haben, geht es aber bei allen noch um was. Also vielleicht außer Frankfurt, die sind halt dann Frankfurt und die wollen immer gegen uns gewinnen. Und das ist so ein bisschen, ich suche Vorteile, die wir haben, Pluspunkte, die wir haben. Und das einer der Pluspunkte ist, es sind zwei Heimspiele. Also wenn wir jetzt das umgedreht hätten, wir hätten jetzt noch ein Heimspiel gegen Kiel und hätten zweimal auswärts in Leverkusen und Frankfurt, dann würde ich sagen, okay, hoffentlich wären wir irgendwie Sechster. So sehe ich das tatsächlich so, wenn wir es schaffen, mit Tordifferenz 0 rauszugehen, dann geht da was tatsächlich. Und die Fans sind ein Faktor, das Stadion ist ein Faktor.
Und ich glaube, dass ganz Deutschland bis auf die Vereine den Traditionen und Fanszenen egal sind und vielleicht noch ein paar altbacken Leute, die sagen, oh, ist aber schlecht für die 5-Jahres-Wertung. Habe ich auch schon gehört, dass es schlecht wäre für Deutschland, wenn die Freiburger in die Champions League kommen und nicht die Leipziger. Da habe ich dann als Antwort gegeben, Leipzig hatte auch irgendwie 7 von 8 Champions League-Spiele dieses Jahr verloren. War auch super für die 5-Jahres-Wertung, by the way. Ist ja dann auch egal. Und dann hat man auch lieber richtige Fanszenen in der Champions League als oder im Europapokal überhaupt.
Oder überhaupt als, Fans.
Genau, oder überhaupt Fans. Muss man ja auch mal ehrlich machen, was da in Wolfsburg und Leipzig und Hoffenheim fantechnisch abgeht. Woche für Woche ist ja wirklich nur noch peinlich und wird ja gefühlt immer schlimmer. Egal. Da bin ich wirklich auch, da denke ich mir auch, ist mir auch egal. Wenn der SC nächstes Jahr Champions League spielt und 8-mal verliert, ist mir auch egal. Dann haben wir das einfach verdient, 8-mal diese Hymne zu hören und dann ist gut. Und dann darf es in Zukunft gerne die Conference League sein, in der man dann noch geilere Touren nach Aberdeen oder nach Riga hat. Da habe ich auch richtig Bock. Deswegen einfach hoffen, Hauptsache Europa. Und dann irgendwie schauen, was im Sommer so geht an neuen Spielern, um die Schwächen zu minimieren, aber die Stärken zu behalten. Und dann kann man einfach richtig Bock haben auf die neue Saison dann schon wieder.
Die Schwächen minimieren, die Stärken zu halten, ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich werde jetzt die Conference League-Hymne googeln, weil da gibt es ja bestimmt auch eine. Und hoffen, dass es dann tatsächlich so ist, wie du sagst, dass wir achtmal diese andere Hymne hören und nicht vielleicht wie bei Aston Villa der Stadion-DJ sich vertut und, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aus Versehen in der Champions League die Europa League-Hymne abspielt. War sehr lustig, diese Kamera, die dann so an den Spielern vorbei ist, die dann alle den Kopf geschüttelt haben und lachen mussten. War ganz witzig. Wenn man es sich verdient hat, nach einer Spielzeit in der Champions League zu spielen, dann sollte man auch achtmal die Champions League-Hymne abspielen, tatsächlich, damit man es auch genießen kann, egal wie die Spiele ausgehen. Wie die nächsten drei Spiele ausgehen, wissen wir nicht. Es ist uns aber nicht egal, das wisst ihr jetzt und wir hören uns dann wieder, wenn es vorbei ist. Macht's gut. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.